sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie geht's?
Mir geht's immer noch sehr gut. Wie geht's denn dir?
Was gibt's Neues an der Bestseller-Front?
Ich finde es super, dass es jetzt so eine feste Rubrik wird hier in unserem Podcast, dass erstmal am Anfang ich 10 Minuten über mein Bestseller-Life so ein bisschen erzähle. Dir einfach mal ein bisschen erzähle, wie es so ist.
Klar, absolut. Wenn ich schon mal jetzt an der Quelle sitze, möchte ich auch hören, wie es so ist und was so ist.
Du, es gibt nichts Neues. Nach wie vor Platz 2, mir geht's gut. Alles super.
Und auf Platz 1 ist ja der Roman Heartland von Benedict Wells.
Ja, aus dem Stand auf die 1 geschossen.
Ja, wie macht man das dann? Zieht man sich dann so einen Eumel und liest den mal quer, um zu denken, okay, was hat der jetzt gemacht, was ich nächste Mal vielleicht auch machen könnte? Oder interessiert dich das nicht? Ich troll dich einfach so hart die ganze Zeit.
Nee, ist interessant. Nö, habe ich mir jetzt nicht gezogen. Ist bestimmt total gut. Also,
das, why dann not? Ganz, du, ganz sicher.
Interessiert mich nicht so.
Ganz sicher, das ist ganz sicher total gut.
Ich habe nur den Klappentext gelesen und da geht es irgendwie um 80er Jahre Kino und der Sommer seines Lebens. Und das, da habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie nicht bereit bin, darüber was lesen zu wollen. Aber das ist überhaupt kein Werturteil. Das ist einfach nicht mein Thema. Und ich fand auch Breakfast Club. Ich fand auch Breakfast Club, der da, glaube ich, eine größere Rolle spielt, einen total beknackten Film. Bin ich aber die Einzige. Ich weiß, dass alle den lieben.
Ich bin gespannt, wie die sexuelle Missbrauchsszene in dem Film aufgearbeitet worden, in dem Buch aufgearbeitet werden wird. Und vor allem auch die Tatsache, dass Molly Ringwald irgendwie 15 oder 16 war, als sie die drehen musste. Und es ist ein absolut grauenvoller Film, ja, ein absolut grauenvoller Film mit dem schlechtesten Makeover. Oh, das Mauerblümchen ist doch eine Prinzessin, den jemals eine von den vielen völlig gut aussehenden Mauerblümchen in irgendeinem Film erhalten hat. Also Ellie Dingenskirchen ist, glaube ich, ihr echter Name. Wie heißt nochmal die Schauspielerin?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Till.
Schaut, Ellie Sheen. Die Dunkelhaarige jedenfalls, die am Anfang ihre Schuppen auf diese Landschaft, die sie mühsam mit Skriptoltusche gezeichnet hat, rieseln lässt wie Schnee. Mhm. Und die kriegt dann wirklich so ein ganz grauenvolles Makeover und alle am Ende so, yeah, du hast deine Mission im Highschool-Film erfüllt, du bist nicht mehr so hässlich wie vorher. Ich hasse den Film aus tiefstem Herzen und verabschiede mich von den letzten HörerInnen jetzt hier. Ich glaube, der Film ist wirklich sehr beliebt.
Aber ich bin, deswegen habe ich ihn irgendwann mal geguckt, denn als er rauskam, war ich noch zu klein, um den irgendwie in irgendeiner Form zu rezipieren, aber ich weiß, dass er von vielen Leuten sehr geliebt wird und ich bin begeistert, wie sehr du dich noch an Einzelheiten erinnern kannst. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich ihn irgendwie langweilig fand und dann im Nachhinein habe ich eben diese ganze Molly Ringwald-Sache noch mitgekriegt, aber ja, egal. Also lass uns bitte wieder über meinen Bestseller reden, Till. Ja, wir schweifen ab.
Entschuldigung, ja, genau.
Aus diesem Grund. Merkst du, wie ich echt so Oberwasser kriege? Ist ein bisschen schrecklich. Ich sag dir jetzt mal was ganz ehrlich, einfach um wirklich die allerletzten Hörerinnen hier zu verlieren. Es war ja mein großes Ziel, dass ich Dirk Rossmann schlage und das ist mir gelungen. Der ist jetzt auf Platz 3. Und ein winziger Teil von mir, für den ich mich schäme, war ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt nicht die 1 geholt habe, sondern dass Benedict Wells da jetzt aus dem Stand da hochgedrauscht ist. Und schon deshalb werde ich das Buch leider nicht lesen können. So missgünstig bin ich. Schrecklich, es tut mir leid.
Ich finde das total toll. Ich finde das total, also ich bin einfach begeistert. Sag mal, wie hast du dich denn jetzt eigentlich die letzten Wochen verhalten es ist ja gar nicht so einfach, während des sogenannten Lockdowns irgendwo einzukaufen, wo man auch mal ein bisschen Abwechslung bekommt. Wie hast du dich jetzt eigentlich zu Filialen der Firma Rossmann verhalten in den Wochen, in denen ihr euch, in denen du dich sozusagen gebettelt hast mit Dirk Rossmann und seinem Octopus-Penis?
Es gibt hier einen Rossmann in der Nähe, da gehe ich ab und zu hin und kaufe da halt Zahnbürsten. Aber da lag zum Beispiel auch der Rossmann nicht aus, also das Buch. Vielleicht so eine Renegade-Filiale, wo die eigenen Mitarbeiterinnen das Buch boykottieren. Also da konnte man es nicht erwerben. Man konnte da vieles erwerben, aber nicht der neunte Arm des Oktopus.
Wie stehst du, letzte Frage, um das Thema abzuschließen. Nein, es wird mir nicht gelingen. Wo stehst du eigentlich im Drogeriemärkte-Battle?
Ja. Das ist mir scheißegal. Sowas können wirklich nur Leute fragen, die mit Butni sozialisiert sind und wo dann immer so, na, man darf nur bei Butni kaufen und Butni oder DM, was ist geiler und so, ist mir echt scheißegal, wo ich mein Shampoo kaufe. Ich habe überhaupt gar keine, habe da irgendwie keine Präferenzen. Ich gehe auch zu Rossmann zur Not, trotz Dirk Rossmann. Ich respekte auch am Ende so ein bisschen den Hustle von Dirk Rossmann. Ich meine, der wollte es halt wirklich, wirklich, wirklich wissen. Vielleicht ist das Buch am Ende gar nicht schlecht.
Absolut.
Und er hat viel Geld dafür ausgegeben, da zu stehen, wo er steht. Und das irgendwie, ein Teil von mir findet es, respektet das.
Für mich ist es der deutsche Elon Musk.
Oh, das ist gemein, weil Elon Musk ist wirklich das Schlimmste, was es gibt. Das ist, glaube ich, wirklich der schlimmste Mensch auf dieser Welt.
Wir wissen aber nicht, ob er nicht vielleicht ein verdammt guter Autor ist, weil er noch kein Buch vorgelegt hat. Vielleicht, weil er ständig neue Bücher anfängt. Weil er immer wieder neu anfängt.
Ja,
weil er immer, was er schon geschrieben hat, wegwirft und nochmal Neuanfang macht.
Wahrscheinlich. In jeder Rakete, die er Richtung Mars schickt, ist ein unveröffentlichtes Romanmanuskript von Elon Musk, das er quasi ins Universum jagt.
Ich glaube, dass diese SpaceX-Rakete, die jetzt sicher und erfolgreich gelandet und dann wenige Minuten später explodiert ist, ich glaube, dass er nach der Landung festgestellt hat, dass da noch ein Manuskript von ihm drin ist und dann hat er sie sprengen lassen.
Oder so. Aber gut, nach 8 Minuten hast du jetzt schon so ein bisschen gedrängelt in Richtung, lass uns mal zum Thema kommen und diesen Vibe möchte ich nicht killen, denn heute heute sprechen wir über das Thema Neuanfang.
Warum sprechen wir über das Thema, Alena?
Ja, es ist nämlich so, das ist ein bisschen so, als würden wir beide immer so Stadionrunden laufen und du läufst einfach doppelt so schnell, aber ab und zu treffen sich unsere Bahnen, also ab und zu laufen wir ein paar Schritte parallel und so ist es jetzt auch. Okay. Also wir fangen jetzt beide neue Bücher an, ich fange schon ein bisschen länger ein neues Buch an, du hast zwischendurch halt noch ein Buch geschrieben und fängst jetzt auch wieder ein neues Buch an, aber ich bin noch bei dem Buch davor, verstehst du? Oh, habe ich jetzt kompliziert erklärt. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß nicht, was du meinst. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir auf das Thema gekommen sind, weil du so eine inhaltliche Entscheidung gerade getroffen hast, über die wir, glaube ich, auch sprechen können, auch wenn niemand außer dir deinen Text bisher kennt, also den Text, der ja noch nicht auf der Bestsellerliste steht, du hast sozusagen dein Buch nochmal neu angefangen, wenn man so will, weil du was ganz Grundsätzliches geändert hast. Und das hat mich interessiert, wie du darauf gekommen bist, wie es dazu kam und was ist eigentlich jetzt genau passiert?
Ja, also seit Sommer versuche ich mit einem neuen Buch anzufangen und habe mir dazu was ausgedacht. Also es ist so eine Art, so ein bisschen so ein Roadtrip, irgendwie 3 Frauen machen was Verbotenes zusammen und fahren durch die Gegend. So viel zum Plot. Und ich habe die ganze Zeit drauf rumgedacht und irgendwie kriege ich den Plot nicht zusammengefrickelt und irgendwie ist es einfach eine irre Kopfgeburt gewesen. Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass drei Frauen fahren zusammen durch die Gegend einfach total bescheuert ist und viel zu kompliziert ist und es vollkommen ausreicht, wenn es 2 Frauen sind. Und deswegen habe ich eine Hauptfigur quasi wieder rausgeschmissen. Und schon lösen sich ganz viele strukturelle und inhaltliche Probleme auf. Und ich bin gerade total happy. Und davon habe ich dir erzählt und schon machen wir einen Podcast darüber.
Wo du das gerade gesagt hast mit Schuppen von den Augen, fällt mir jetzt auch ein, wie die Schauspielerin hieß bei Breakfast Club, Ally Sheedy. Mhm. der die Schuppen aus den Haaren fallen. Ich finde es wahnsinnig interessant, weil ich habe das, also ich habe genau das Gleiche habe ich auch mal erlebt, dass ich letztendlich, also du hast eine Figur, du hast ja diese dritte, also du hast eine Figur aus dieser Dreierkonstellation nicht du hast sie nicht weggeschmissen sozusagen, du hast sie nicht raus, du schreibst sie jetzt nicht raus, sondern sie tritt ein bisschen in den Hintergrund.
Genau, ja, die kriegt einfach eine kleinere Rolle und die eigentliche Geschichte dreht sich einfach dann viel mehr um diese beiden Frauen und auch die Freundschaft zwischen den beiden, was es viel, viel, viel einfacher macht als eine Freundschaft zwischen drei Frauen, die auch einigermaßen unplausibel ist, irgendwie herbeizuschreiben. Ich glaube, das wäre einfach ein riesiger Krampf geworden. Und ich bin so ein bisschen irritiert darüber, dass mir das nicht vorher aufgegangen ist. Also, dass ich so lange daran rumgemacht habe und irgendwie nicht, dass mir dieser naheliegende Gedanke nicht von selber gekommen ist. Aber manchmal steigert man sich ja dann so rein in so eine erste Idee, die man hat, dass es irgendwie schwierig ist, irgendwas nochmal neu zu denken. Also mir jedenfalls fällt es schwer. Deswegen bewundere ich ja unsere Freundin Maike Rasch, die Drehbuchautorin ist, immer so, weil die das ja ständig machen muss. Die muss ja ständig dasselbe Thema nochmal neu machen und nochmal neu denken. Und mir fällt es
genau so, aber anders.
Und mir fällt es irre schwer und deswegen nervt es mich, weil ich jetzt ein bisschen was wieder wegschmeißen muss und ich schmeiß nicht so gerne weg. Aber auf der anderen Seite bin ich super happy, weil ich jetzt merke, dass das wie das Buch in meinem Kopf wirklich entsteht und dass es jetzt irgendwie, ja, dass ich jetzt doch ein ganz gutes Gefühl dabei habe.
Kannst du noch nachvollziehen oder beschreiben, wie es zu dieser Erkenntnis, das müssen gar nicht drei sein, sondern ich will mich auf die zwei konzentrieren und die andere nützt mir mehr, wenn sie ein bisschen im Hintergrund ist. Kannst du dich noch erinnern oder beschreiben, wie es zu dieser Erkenntnis kam und was es für ein Moment war?
Ach, ich habe irgendwie selber das Gefühl gehabt, dass die noch überhaupt gar nicht rund ist, diese Figur, und dass die eigentlich, die ist einfach wahnsinnig erfunden. Also die ist am wenigsten plausibel. Und ich habe mit meiner Literaturagentin ein bisschen drüber gesprochen und der hatte ich das auch zu lesen gegeben. Und die meinte, ohne dass ich das vorher erwähnt habe, meinte, also ich habe das Gefühl, die einen beiden Frauen, die kennst du richtig gut und die andere, die ist irgendwie noch so ein bisschen, das ist irgendwie Rollenprosa, das ist irgendwie, die funktioniert noch nicht. Und da habe ich gesagt, kann ich sie einfach, vielleicht lasse ich sie einfach weg. Und so war das. Also ich hatte das Gefühl und dann hat man es mir bestätigt und dann dachte ich, ja, dann ist mein Gefühl offensichtlich nicht so falsch. Und manchmal ist Weglassen ja einfach die Lösung aller Probleme, wegstreichen und weglassen.
Aber am Anfang war offenbar die Versuchung groß oder keine Ahnung, also das kenne ich jedenfalls auch, mit so einer bestimmten Figurenkonstellation, dadurch entsteht dann vielleicht auch so eine Dreierkonstellation, möglichst viel abzubilden oder möglichst viel abzudecken, unterschiedliche Generationen, Hintergründe oder wie kam es überhaupt zu dieser vermaledeiten Dreierkonstellation.
Ja, ich glaube genauso wie du sagst. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt mal so einen bunten Blumenstrauß aufmachen und da muss irgendwie ganz viel vorkommen und ganz viel abgedeckt sein. Und ich schreibe es jetzt einfach erstmal so hin und so weiter und spinne da so rum und vielleicht ergibt sich dann daraus ja irgendwie, ergeben sich irgendwie tolle Sachen. Und in Wahrheit hat es mich nur blockiert. Es war einfach zu viel. Also es war zu viel.
Aber ich finde das toll, weil ich meine, entschuldige.
Nö, ich hab mein, der Gedanke war vorbei.
Ach so, aber du wolltest trotzdem noch weitersprechen. Ja, das kenne ich. Das mache ich auch immer so. Ich bewundere das, dass du so früh zu diesem Schluss gekommen bist, weil ich meine, du hast jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ein Fünftel oder ein Sechstel oder von dem Buch und ich habe was Ähnliches mal erlebt, als ich, glaube ich, den dritten Danowski geschrieben habe. Da hatte ich eine, fand ich, total lustige Idee. Also ich finde es manchmal ganz interessant, so oder ich merke bei mir selbst, wenn mir Figurenkonstellationen gefallen, die mir irgendwo anders begegnet sind, dann versuche ich die auch so zu reproduzieren. Und ich habe damals hin und wieder gern diese Fernsehserie Frasier geguckt, die eigentlich nur daraus besteht, dass ein wahnsinnig bornierter und snobistischer und elitärer und eingebildeter Typ an seine Seite seinen genauso eingebildeten, stubistischen und abgehobenen Bruder gestellt bekommt. Also die Komik bezieht sich daraus nicht, dass zwei völlig gegensätzliche Leute miteinander Konflikte haben, sondern dass zwei Leute, die einfach genau die gleichen Eigenschaften haben und sich die gegenseitig immer so hochschaukeln. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert über Jahre, weil ich das auch, weil mir klar war, das ist sehr, sehr schwierig, sowas erfolgreich zu machen. Und im dritten Danowski-Band dachte ich, es wäre irgendwie lustig oder interessant, wenn er, als er dann da anfängt in der operativen Fallanalyse, wenn er einen zweiten, etwas jüngeren und noch eigenbrötlerischeren, noch irgendwie umständlicheren oder also einen noch Danowskischeren zweiten Kollegen an die Seite gestellt bekommen würde. Und ich muss sagen, ich habe das damals wirklich, glaube ich, 300 bis 350 Manuskriptseiten durchgezogen.
Oh, echt? Wow.
Und ja, und auch gegen so ein, wie soll ich sagen, also auch gegen so ein wirklich angefangen von so einem leichten Unbehagen über immer stärkere, also ich habe gegen immer stärkere Widerstände angeschrieben und das fand ich sehr, sehr schwierig. Ich hatte da auch nicht so eine Rückmeldung, wie du es von deiner Agentin erzählt hast, sondern ich musste einfach irgendwann selber an den Punkt kommen, wo ich gedacht habe, Alter, was machst du hier eigentlich? Was ist das für ein Scheiß? Und ich habe diese Figur dann komplett rausgeschrieben aus dem Text und habe im Grunde genommen die Hälfte der Sachen weggeschmissen und die andere Hälfte der Sachen einfach Danowski in die Schuhe geschoben. Und die Figur hat kein bisschen gefehlt, aber ich hatte danach auch das Gefühl, auf den letzten 100 Manuskriptseiten, dass ich eigentlich neu angefangen habe und das Buch jetzt dann erst zum ersten Mal richtig geschrieben habe. Aber ich bin, also ja, ich bin froh für dich sozusagen, dass dir das so früh, klar geworden ist, weil du sagst ja selber, du schmeißt eigentlich nicht so viel weg, oder? Also du hast nicht viele Sachen angefangen und weggeworfen oder du hast, also deine, wenn du Raketen angelst, dann sind da nicht so viele Romananfänge von dir drin, nee, oder?
Genau, nee, es gibt keine angefangenen und nicht weitergeführten Projekte oder so. Mhm. Und meistens, wenn es dann mal da steht, bleibt es auch stehen. Also auch bei Junge Frau ist alles dann am Ende mehr oder weniger so gedruckt, wie ich es mal hingeschrieben hatte. Da habe ich auch nichts verworfen. Deswegen bin ich so langsam.
Ja, aber im Vergleich dazu bist du ja gar nicht wahnsinnig langsam. Also
und es ist auch, also es tut schon auch ein bisschen weh, weil dann jetzt halt einfach noch weniger da steht, als schon da stand.
Ach so, ja klar.
Also wenn ich jetzt einfach so quasi auf die Manuskriptlänge gucke, dann denke ich, okay, alles klar. Also ich habe mir jetzt selber einen Gefallen getan, weil mir das relativ früh eingefallen ist und ja, und es jetzt, glaube ich, das deutlich bessere Buch wird. Ja, aber es tut trotzdem ein bisschen weh, was wieder wegzuschmeißen, was schon mal da stand.
Nimmst du das auch mal so ein bisschen aus dem Augenwinkel zur Kenntnis, wenn dann so, ach, ich weiß auch nicht, wenn man das so auf Twitter oder auch in so Interviews oder in Essays von amerikanischen AutorInnen verfolgt, wo es immer so sehr darum geht, was für ein unglaublicher Müll dieser First Draft ist. Und es ist schon immer so, ja, okay, ich habe jetzt meinen First Draft fertig, aber so dieses ständig wiederholte, aber dann beginnt erst die eigentliche Arbeit und Writing ist eigentlich Rewriting und so. Und
ich nehme das wahr und fühle mich immer total unzulänglich, weil ich dann immer denke.
Ja, es geht mir auch so. Es geht mir auch so.
Ich schreibe den First Draft und den gebe ich ab und dann überarbeite ich vielleicht noch ein bisschen, aber dieses dasselbe Ding wieder und wieder neu schreiben.
Anzufangen im Grunde genommen, ja.
Nee. Ich bin jetzt auch ganz oft gefragt worden, wann gibst du denn deine erste Fassung ab? Also wann hast du deine erste Fassung abgegeben bei Junge Frauen? Ne? So, naja, zum Abgabetermin, weil die erste Fassung war die Fassung. Also es gibt keine erste und zweite und dritte Fassung. Es gibt leichtes Lektorat, aber nichts, was man wirklich als unterschiedliche Fassungen desselben Manuskripts bezeichnen würde.
Ich habe auch wirklich da, also ich habe angefangen, weil es dann auch wieder meinem Selbstbild als unzulänglicher Mensch irgendwie entspricht, seit einigen Jahren von der ersten Fassung oder von der Rohfassung oder so zu sprechen.
Ist mir durchaus aufgefallen,
Till. Ist dir aufgefallen, oder? Weil ich das Gefühl habe, man macht es so. Aber klar, beim Krimi ist es dann schon so, dass Katharina Rottenbacher, die Lektorin, ab und zu dann sagt, naja, aber ehrlich gesagt, die Figur, die da am Anfang aufgetaucht ist, die macht jetzt hier später, das passt gar nicht mehr zu diesem Fall. Und wo ich dann so merke, ah, das stimmt. Also da so logische Sachen oder so, wo ich dann schon, also da geht's dann durchaus auch manchmal darum, noch was ein bisschen anders zu machen oder früher einzuführen oder einzufügen. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen an einem Gerät rumzuschrauben, was man, ja, es ist wirklich mehr so wie...
Du nimmst es halt nicht nochmal komplett auseinander und baust es neu zusammen.
Ja, ganz genau, ganz genau. Weil ich halt auch so das Gefühl hätte, okay, also, ja, weiß ich auch nicht, dann immer wieder neu anzufangen oder sind wir, ich meine, ist es einfach so ein Kult und werden da Arbeitsschritte hochstilisiert und irgendwie verherrlicht, die wir sozusagen nebenbei machen? Oder sind wir wirklich besonders faule oder einfach so 80% Autorin? Oder sind wir einfach so gut, Alina? Was ist es?
Ich weiß auch nicht. Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass diese AutorInnen, die über diese First Drafts und so sprechen, das klingt immer so, als würden die einfach erstmal so eine quasi eher stichwortartige aber das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass man an einen Verlag herantritt und sagt, hier, nimm mal meine Stichwortsammlung und guck mal, wie du es findest, und dann fängt man erst an zu arbeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach so ein bisschen so ein Autorengewese ist.
Naja, oder das, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, oder ist es auch ein LektorInnen-Gewese, keine Ahnung. Ich meine, weißt du, als wir darüber geredet haben, weiß ich gar nicht, in welchem Kontext wir über Raymond Carver und seinen Lektor da, Gordon Lish, glaube ich, gesprochen haben, wo man dann schon, das kann man ja nachverfolgen, was er da abgegeben hat. Und da muss man schon sagen, im Vergleich zu dem, was da nachher gedruckt ist, war das schon so First Draft. Also er bietet sozusagen dem Lektor 5000 Wörter an und der Lektor macht daraus eine Kurzgeschichte von 1200 Wörtern.
Er carft sozusagen aus einem Klumpen Lehm, schnitzt der Lektor erst das eigentliche Kunstwerk.
Ist das auch mit First Draft gemeint? Ich finde es total toll, dass du jetzt hier mal so ein paar grundsätzliche Sachen überhaupt machst.
Ich weiß es nicht, aber ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Raymond Carver-Geschichte, das ist ja auch deswegen Legende, weil das halt so ungewöhnlich ist.
Meinst du,
ist
sowas Besonderes? Okay,
also,
okay.
Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jonathan Franzen seinem Lektor irgendwie so eine
20.000 Seiten abgibt und der macht dann 600 Seiten daraus.
Genau, irgendwie so nicht so richtig.
Die einigermaßen okay sind.
Nicht so richtig vorstellen. Wobei doch, neulich ging doch irgendwie rum, dass es offensichtlich so eine Art Mafia gibt, die die SchriftstellerInnen Computer hackt oder Agenten Computer hackt und versucht, an Manuskripte zu kommen. Und keiner weiß aber so richtig, was eigentlich der Nutzen daran sein könnte. Also wer hätte was davon, so ein unveröffentlichtes Manuskript, das eh veröffentlicht wird, irgendwie vorab zu klauen? Also werden da wie bei Kunstwerken dann Versicherungssummen gezahlt oder einigt? Also was wäre der Sinn? Vielleicht geht es darum, die Leute zu entlarven, dass sie in Wahrheit irgendwie wie Raymond Carver einfach nur irgendwie einen Klumpen Lehm abgeben und die eigentliche Arbeit, weißt du, vielleicht ist es ein rachsüchtiger Lektor, eine rachsüchtige Lektorin, die mal zeigen möchte, was Lektorenarbeit ist.
Aber es ist ja noch gar nichts davon irgendwie an die Öffentlichkeit gedrungen, oder? Es gibt diese...
Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Sammlung.
Es gab diese Phishing-Mails, so nach dem Motto, hey, hi, ja, hier ist Katharina, ich habe plötzlich eine ganz neue E-Mail-Adresse und ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob wir uns duzen oder siezen, aber egal, schicken Sie mir mal bitte nochmal das Rohmanuskript von... und dann schicken die Leute das dahin, was mich aber daran schon auch verblüfft hat, abgesehen davon, dass man nicht weiß, warum und wieso. Ja, dass halt Leute wirklich eben dann offenbar ja doch diese Ich müsste dann halt sagen, du, ganz ehrlich, es gibt halt diese eine Datei, die ich dir geschickt habe. Was anderes gibt es nicht. Ich kann dir nicht noch irgendwelche älteren oder ich weiß, also ganz ehrlich, also ja, das ist schon was, was mich auch beschäftigt und was, es geht mir genauso wie dir. Wobei du ja jetzt wirklich langsam mal aufhören könntest mit den Unzulänglichkeitsgefühlen. Aber ich habe halt auch mal, ich denke auch immer, mache ich mir nicht genug Arbeit? Machen wir uns nicht genug Arbeit? Hättest du nicht eigentlich jetzt alles erstmal wegschmeißen müssen, deinen Anfang und sagen müssen?
Ja, aber dann müsste ich mich erstmal wieder 2 Monate davon erholen, dass ich jetzt meinen kompletten Anfang in die Tonne getreten habe. Nö, außerdem ist ja auch nicht alles schlecht. Also da ist ja auch ganz viel wirklich Gutes dabei und 2 von den 3 Figuren bleiben ja.
Aber vielleicht brauchen die Leute auch immer 2 Monate, um sich davon zu erholen. Und darum dauert es bei vielen Autorinnen dann vielleicht auch eher nicht 2 Jahre, sondern 5 Jahre. Ich weiß es nicht.
Ja, aber Miete will ja gezahlt werden. Also das ist dann ja am Ende auch ein bisschen eine
absolut.
Das ist auch am Ende eine Frage der
Ressourcen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Absolut, total.
Ich kann es mir auch auf eine Art nicht leisten.
Ja.
Also
wer kann sich leisten, das gleiche Buch 3-mal zu schreiben oder 4-mal, nur damit es so nach Pareto-Prinzip vielleicht 10-15% besser wird? Es wäre schön, aber
ja. Aber leider nicht.
Sag mal, wie war das jetzt eigentlich? Du hast ja dein Buch, dein zweites Buch angefangen, bevor klar war, dass, also es war klar, es gab schon so einen Buzz über junge Frau, am Fenster steht abendlich blaues Kleid und es war auch klar, dass der Verlag wird sich für das Buch stark machen und so weiter, aber dass das Buch ein großer Erfolg wird, war nicht klar, als du angefangen hast, nee, den Roman zu schreiben, an dem du jetzt arbeitest. Es war im Gegenteil so ein bisschen so, dass, ich glaube, das war auch so die Phase, als die Bücher von uns beiden verschoben worden sind und man auch so dachte, so, oh man, ey. Also eher so, also ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl bei mir, und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, ist vielleicht auch ganz gut, also dann kann man das jetzt so, ja, so fast so, so nebenbei schon so ein bisschen anfangen, weil jetzt hat man noch ein bisschen mehr Zeit, weil das erste Buch ist verschoben worden. Hat sich jetzt eigentlich dein Blick auf das, was du bisher gemacht hast, dramatisch verändert? Hast du das Gefühl, ach du Scheiße, junge Frau ist jetzt so ein großer Erfolg, jetzt muss ich den Text, an dem ich gerade arbeite, nochmal anders auf den Prüfstand stellen, die Erwartungen ändern sich, was macht es mit dir? Was ist da los?
Ach naja, es ist ja dann, also ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen befreiend, weil ich glaube, niemand erwartet ernsthaft, dass das zweite Buch genauso erfolgreich wird. Also ich erwarte es nicht. Und irgendwie mache ich mich deswegen jetzt gerade sehr locker. Das dritte muss dann wieder richtig erfolgreich werden, aber ich glaube, beim zweiten rechnet, glaube ich, niemand damit. Also ich rechne jedenfalls nicht damit. Und ich finde es, du rechnest schon mit mir. Ja, das ist gut. Du musst auch damit rechnen, weil das motiviert mich ja. Es soll nicht total abkacken, aber ja, aber es muss ich jetzt nicht mit junge Frau messen. Sozusagen, wenn ich jetzt meine Buchkinder mir so nebeneinander vorstelle, dann muss es nicht genauso doll sein oder genauso erfolgreich sein.
Du musst nicht
sein.
All deine Bücher gleich lieb haben. Ach so, doch, ja.
Bei Buchkindern muss man sie nicht alle gleich lieb haben. Ach, ich habe das genauso lieb, aber es ist halt komplett anders und deswegen ist es okay. Wie geht's dir?
Ich bin noch nicht fertig mit den Fragen.
Okay.
Warst du nicht so ein bisschen jetzt vielleicht doch auch in Versuchung, das nochmal beiseite zu legen, woran du im Moment arbeitest und stattdessen junge Frau am Fenster stehen, abendlich blaues Kleid 2 zu schreiben, wo Hannah noch ein geheimnisvolles Kunstwerk sucht. Nein, natürlich nicht. Nee, aber nee. Zu sagen, ich versuche
genau das nochmal.
Nicht genau quasi, das, genau das, aber ganz anders.
Ja, ich glaube, das hätte dem Verlag natürlich gefallen, aber nee, habe ich
ja, super. Nicht, ich wollte so nur wissen, ob du also, so ein bisschen, also war, ja, ob das dann sowas ist.
Es wäre,
Alena, ich kenne das doch nicht. Klug. Ich kenne das einfach nicht. Ich weiß nicht, wie das ist.
Ja, es wäre wahrscheinlich klug, genau in der Schiene irgendwie einfach weiter ein Ding nach dem anderen rauszuhauen, aber vielleicht dann beim dritten wieder. Aber jetzt erstmal möchte ich das nicht. Wobei es in der Thematik gar nicht so extrem weit
davon entfernt ist. Finde ich auch, absolut.
Es schließt schon irgendwie an, es ist einfach nur ein komplett anderes Setting und ich wollte halt nicht nochmal so ein 20er Jahre Holocaust Ding irgendwie machen. Ich wollte einfach mich in anderen Zeiten bewegen. Aber ich finde es, ich habe so beim Schreiben, aber das ist jetzt eher eine inhaltliche Sache, schon manchmal gedacht, ah, scheiße, die klingt und redet und denkt wie Hannah, nur in ein bisschen älter. Das geht so noch nicht. Also ich finde es dann auch manchmal schwierig, sich von so Figuren wirklich abzugrenzen und sich was eine ganz neue auszudenken.
Aber vielleicht muss es auch gar nicht sein. Also letztendlich deine LeserInnen suchen möglicherweise im nächsten Buch nicht nochmal die gleiche Geschichte, nochmal ähnliche Settings, aber es gibt natürlich Sachen, die man dann mag und schätzt und dazu gehört unter Umständen eine bestimmte Art von Protagonistin und auch ein bestimmter Ton oder so. Also das finde ich ja gar nicht, weiß ich nicht. Da.
Ja, hast recht. Ja, vielleicht bin ich da auch zu streng mit mir.
Ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe das Gefühl, ich habe nur eine begrenzte Anzahl von Figuren in mir sozusagen. Also
ja, auch das.
Oder? Also was deine Lektorin gesagt hat, man kann natürlich Figuren erfinden, man kann natürlich Figuren auch am Reißbrett sozusagen entwerfen, aber so wirklich, wie sie gesagt hat, Leute, die man kennt, die müssen ja nicht real sein, aber dass man wirklich das Gefühl hat, also das ist bei mir wirklich eine sehr überschaubare Anzahl von 3 Charakteren
in ja, Varianten. Wahrscheinlich ist es so.
Mein Sternzeichen, mein Aszendent und mein Mondzeichen.
Und deine Venus.
Meine Venus.
Apropos deine Venus, du fängst ja jetzt auch ein neues Buch an.
Ja, ich habe aus Versehen schon angefangen, aber
wie kann das sein, dass man aus Versehen anfängt? Erzähl bitte.
Ach, weil ich habe natürlich so ein bisschen das Gefühl dieses Jahr, ich arbeite nicht genug.
Ganz genau, Till.
Weil ich letztes Jahr an 3 Büchern geschrieben und gearbeitet habe, habe ich jetzt dieses Jahr irgendwie das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich hier nachts von halb Mitternacht bis morgens um 6 faul im Bett und arbeite nicht? Ich weiß auch nicht. Ich finde es im Moment so schwierig. Ich möchte ein Buch schreiben oder ich arbeite an einem Buch, was in den 70er Jahren in Berlin spielt. Und ich müsste eigentlich mich in Berlin aufhalten und müsste eigentlich in Berlin vor Ort recherchieren und müsste eigentlich in Bibliotheken und Archive gehen. Und das ist im Moment wirklich sehr schwierig. Und ich fürchte, dass es auch so ein bisschen schwierig bleiben wird. Und darum, also zum Teil wirklich aus praktischen Gründen, versuche ich das jetzt auch so ein bisschen anders zu lösen. Und ich habe so ein schlechtes Gefühl, so nach dem Motto, ich müsste doch jetzt eigentlich mehr machen. Ich müsste mich mehr darum kümmern. Und ich habe darum in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viel mir Gedanken darüber gemacht, nicht so sehr genau, was ich erzähle, sondern wie ich es erzählen will. Und da habe ich das Gefühl gehabt, vor einer Woche oder so, weil in der Ich-Form zu erzählen, ist keine Idee. Also mein Anspruch an Ideen ist nicht hoch, aber das möchte ich jetzt doch nicht als Idee bezeichnen.
Naja, aber es ist jetzt keine Form, die du sonst gewählt hast. Insofern ist es für dich neu.
Naja, klar. Und es ist halt für mich deshalb sehr schwierig, weil ich sehr, sehr viel in der Ich-Form schreibe, aber eben immer über diese leicht fiktionalisierte, autofiktionalisierte Version von mir selbst. Also zum Beispiel das Depressionsbuch ist natürlich komplett in der Ich-Form geschrieben und meine...
Na, ich meine auch die Romane.
Ja, genau, ja. Klar. Aber ich wollte in dem Moment eben dann auch mal feststellen, was passiert jetzt eigentlich? Kann ich in der Ich-Form schreiben, ohne dass ich das sozusagen bin? Weißt du, rutsche ich dann automatisch in meinen Essay-Kolumnenton? Und was kann ich eventuell von Anfang an auch tun, um das zu verhindern? Also was müsste das für eine Figur sein? Und dann was mich immer wahnsinnig irritiert, muss ich sagen, bei so Romanen, die in der Ich-Form geschrieben sind, ist die Frage, wer erzählt hier eigentlich wem, warum irgendwas? Also ich finde, das muss entweder wahnsinnig artifiziell verfremdet sein, so wie bei zum Beispiel bei Anna Burns Milkman, wo eine Person in der Ich-Form erzählt, die aber ganz offensichtlich, also die Art, wie die spricht, es ist eine Kunstsprache, das ist eine Kunstform. Ja. Oder Simone, finde ich, Simone Buchholz macht es bei ihren Chastity Riley-Passagen in der Ich-Form auch so, dass du dir die Frage nicht stellst, wer spricht hier mit wem, weil das ganz klar eine Überhöhung hat. Und oder du musst halt, finde ich, irgendwie, es müssen irgendwie Briefe oder keine Ahnung. Und das habe ich, ich habe mir darüber so Gedanken gemacht und dann habe ich gedacht, naja, und ehe ich mich versah, tanzten meine Fingerspitzen über die Tastatur.
Geil.
Ich betrachtete sie wirklich nur so von oben und dachte, tanzt, meine kleinen Freunde, tanzt. Und dann stand da irgendwie eine Dreiviertelseite und ich dachte, ja, das ist echt, das ist super. Das ist eine Figur, die würde so sprechen und es macht auch total Sinn. Und ich möchte diesmal in dem Buch auch so einen emotionalen Bogen spannen, der die Leute wirklich bricht. Also ich möchte nicht, dass es so wie bei Treue Seelen so ein bisschen mehr so den Intellekt kitzelt und man dann so denkt, ach ja, ist schon spannend, was sie da miteinander veranstaltet und sich vielleicht verstanden oder nicht verstanden haben, sondern ich möchte diesmal, dass wirklich Leute das Buch beiseite legen und sagen, das war mir zu kitschig. Und das habe ich in dem Fall dann auch, ich habe das irgendwie, das wollte ich halt auch ausprobieren, wie man das von Anfang an anlegen kann, aber in einem Ton, der das eben auch verschleiert, und ich bin ehrlich gesagt gerade ganz, also dieses Thema Neuanfang, finde ich, hat zwei Komponenten, nämlich einmal wieder was Neues anzufangen, nachdem man eben schon so viele andere Sachen angefangen hat. Und wie schafft man es eigentlich auch gefühlt, was Neues anzufangen und nicht das gleiche Buch immer zu schreiben? Das ist zum Beispiel bei den Krimis durchaus nicht ganz einfach teilweise. Und es ist dir sicherlich bei den Benny-Mama-Büchern auch so gegangen, oder? Dass so ab dem zweiten oder dritten hat man so das Gefühl,
gab ja nur drei. Aber ich fand es dann ehrlich gesagt auch total schön, weil man sich auf so ein, halt, da gibt es schon so ein Gerüst und man.
Ja, klar.
Auf das kann man zurückfallen. Ja. Es gibt diese Figuren schon und jetzt schubst man die halt in eine neue Situation.
Aber es hat mehr so den, also was ich daran total schön finde, ist, es hat mehr so den Charakter einer geregelten Tätigkeit sozusagen. Ja. Weil man, ja, stimmt, oder? Klar. Du setzt dich so hin. Und du weißt genau, okay, ich war jetzt ein paar Wochen nicht da, aber die Kollegen, Kolleginnen sind noch da und hat sich ein bisschen was verändert, aber man macht jetzt, also das finde ich total toll, aber es ist halt wirklich schon was Besonderes vor dem Hintergrund einer Erfahrung und in deinem Fall jetzt dieser besonderen Erfahrung nochmal wieder vor dem weißen Blatt zu sitzen und neu anzufangen. Für mich ist es total crazy und wirklich auch irgendwie unbefriedigend im Moment, muss ich sagen, weil ich fange ein neues Buch an und es sind wirklich drei Bücher von mir noch nicht erschienen und
das verstehe ich total.
Habe echt das Gefühl, ich bin so total im luftleeren Raum gerade. Es hat aber auch was, es hat auch was Befreiendes, aber es fühlt sich auch ehrlich gesagt, ohne dass ich das irgendwie als Schicksal beklagen will, es fühlt sich auch ein bisschen haltlos an, muss ich sagen.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einfach auch nur eine Ausrede war, da nicht weiterzukommen und weil ich eben dieses wabernde Gefühl hatte, dass irgendwas daran ganz grundsätzlich noch nicht stimmt, dass ich dachte, ich habe das andere ja auch noch nicht losgelassen, weil es ist ja noch nicht erschienen und eigentlich kann ich erst so richtig das Neue anfangen, wenn das andere in der Welt ist. Also insofern kann ich das gut verstehen. Und bei dir ja nun dreifach. Denn dieses Jahr erscheinen drei Bücher von dir, Till. Es ist echt, ich kann es gar nicht oft genug sagen und betonen.
Ja, ich ich weiß auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll.
Hast du gut gemacht. Es sind drei super Bücher. Ich freue mich darauf.
Du kennst ja bisher nur zwei Drittel davon. Insofern who knows?
Ja, genau. Das dritte wird alles in den Abgrund reißen. Das dritte wird einfach das, was an den ersten beiden gut ist, wird das dritte einfach zunichte machen.
Ja, so dass ich dann 2022 wieder neu anfangen
ganz,
kann.
Genau, ganz bei Null anfangen musst, auch in meiner besten Skala. Ja. Verstehst du? Musst du dich erstmal wieder nach oben arbeiten.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Wir haben nächstes Mal unsere Jubiläumsfolge.
Ja, ey, die 50. Folge. Ich finde es total super.
Genau, und wir haben 50 Schreibmaximen, 50 Schreibtipps, wirklich von Writing is Rewriting bis hin zu streichen Sie einfach alle überflüssigen Wörter weg, alle nicht guten Wörter, dann wird es ein guter Text und kill your darlings first. Wir haben 50 gängige und nicht so gängige Schreibmaximen gesammelt und werden die in so einer Art Blitzdurchlauf, eine Minute pro Schreibregel, werden wir die bewerten, Daumen hoch, Daumen runter und werden entweder
und dann
ausfällig
alles abfackeln.
Oder total gerührt und fackeln dann alles ab, genau. Und darauf freue ich mich wahnsinnig, dass wir es bald geschafft haben werden, 50 Folgen aufzunehmen, und ich glaube auch, dass wir beide vielleicht sogar noch was lernen können in der Folge oder verlernen, weiß ich noch nicht.
Mit Sicherheit. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch, Alena. War schön, dich zu sehen.
Ebenso. Tschüss, Till.
Tschüss.